face was numb with cold and wore a cotton gown that blazed the night untold. She ran until her feet refused to hold. So heavy a heart for someone merely 10 years old. And when she reached the river, her knees began to shiver, her head with pounding voices from home. Behind her was a vision, a painful apparition of a darker world that no one should know.
Guten Abend. Ich bin Ihr Radio. Guten Abend. Ich bin Ihr Radio. Es ist Sonntag. 21 Uhr. Sie hören SU21. Kunstradio.
Hallo zusammen, willkommen zum Metafrequenz hier auf SU21 Radio Lora 97,5 MHz. Heute eine Sendung zum neuen Roman von Sibylle Berg, RCE, Remote Code Execution, letztes Jahr herausgekommen. Ich lese Ausschnitte aus dem Buch. Wir hören Ausschnitte aus dem Kurzfilm zum Roman RCE 360 Grad, der ist auf YouTube zu finden. Ich wünsche viel Vergnügen. RCE, Remote Code Execution. Ein Bauplan für die Weltrevolution. Westeuropa jetzt. Die Reichen haben gewonnen, der Populismus regiert flächendeckend. Der Überwachungsstaat ist perfekt. Opposition ist abgeschafft. Die Leute sind erstarrt in konsumbereiter Ruhe. Wobei, nicht alle. Ein paar Nerds sind noch wach und sie haben einen Plan. Der neue Roman von Sibylle Berg führt wieder tief hinein in eine Welt, die der unseren auf beunruhigende Weise ähnelt. Das Klima ist gekippt, KI machen immer mehr Leute überflüssig, Flüchtlinge werden weggesperrt, Obdachlose verschwinden spurlos. Die Märkte mögen keine Demokratie und darum wird sie immer weiter abgebaut. Durch Autokraten, neue Antiterrorgesetze, Demonstrationsverbote, die man sich genauso gut sparen könnte. Denn wogegen soll man demonstrieren? Gegen alles? Eine Nacht hat sich über die Welt gesenkt. Nur in einem abhörsicheren Container brennt noch Licht. Hier sitzen Hacker vor ihren Rechnern und coden. Und was sie Schritt für Schritt entfesseln, ist nichts Geringeres als die Weltrevolution.
Willkommen im fortgeschrittenen Jahrtausend. Es würde als Zeit des Wandels in die Geschichtsbücher eingehen, wenn es später noch Bücher geben würde oder eine Geschichte oder eine Welt. Draußen schien alles ruhig. Die neue Technologie, der Segen der Menschheit, würde der Ausweg aus Gewalt, Hass, Ungerechtigkeit und Klimakatastrophe sein, hoffentlich. Aber da waren noch zu viele Leute, die alle etwas wollten, Leben zum Beispiel. Sie klonten Tiere, um sie danach beim Aussterben zu beobachten. Der Himmel erleuchtet von Explosionen im All. Da kollidierten chinesische Schallraketen mit den Satelliten, die Milliardäre ins All schossen, um das Internet zu retten, das am Boden zusammenbrach. Das schöne Internet. Das ist die Geschichte von Ben, Maggie, Rachel, Piotr und Kemal. Die jungen Menschen, die sich früher die Freunde genannt hatten und das im Rahmen ihrer Kontaktstörung auch waren. Sie hatten Angst. Die schreckliche Angst junger Menschen, die sicher waren, in der letzten aller Zeiten zu leben. Die sicher waren, dass die Generation vor ihnen die Erde ruiniert hatten. Ihre Angst war so real, weil sie noch nicht wissen konnten, dass es noch viel schrecklicher werden konnte und dass sich Menschen auch daran gewöhnen würden. Sie sprachen über ihre Angst. Meine Güte, Europa. Sehnsuchtsort von Menschen, die es nicht besser wussten. Insel, der glückseligen Traumort der Fliehenden auf ihren Gummibooten. Sie kamen und wollten leisten. Endlich sollte sich Leistung lohnen. Und wenn sie das rettende Ufer erreichen sollten, würden sie staunen. Sieh nur, da ist Europa. Es ist voll alter Knochen mit neuen Autobahnen. Die Menschen lebten an den Autobahnzubringern, sie träumten von Flugtaxen. Wie toll das klingt, dann Taxi zur Arbeit fliegen, Hauptsache Arbeit. Man muss, so haben sie gelernt, vom Kindergarten an, wie Hunde die Belohnung für Kunststücke bekommen, arbeiten, um zu leben. Sich sein Leben verdienen, sonst wird es einem abgenommen.
Konzerne Bayer, Monsanto und Syngenta, die zu einem Megakonzern zusammengewachsen waren. Der Markt hatte es geregelt und jede störende Konkurrenz beseitigt, hielten die Patente auf fast alles, was einmal gelebt hatte oder gewachsen war. 4.000 Patente auf Tiere und Pflanzen in Europa, etwas mehr als 13.000 Patente in Bearbeitung und tausende weitere warten auf den Stempel des Europäischen Patentamtes. Wenn Menschen irgendwann endlich von ihren Defekten bereinigt sein werden, kann man sie auch patentieren. Die Leute also würden nach Hause gehen, den Ort, der natürlich nicht ihr Zuhause war, sondern irgendwelchen Anlegern bei einer oder zwei, drei großen Investmentfirmen gehörte. Sie würden sich eigenverantwortlich um ihren Kram kümmern. Solidarisch Sport treiben, sich ein bisschen Monsantos Superkohl wärmen, ihren Gesundheits-App würden das liken. Die Krankenkassen dito. Die meisten würden danach noch irgendeinen Quatsch im Netz machen, um ein paar Likes für das gute Gefühl zu bekommen. Medikamente einnehmen gegen oder für ihre Laune, ihre Gesundheit, ihr Hirn, damit sie ein wenig Sex haben konnten oder schlafen oder einfach nur, um das Dröhnen in ihrem Kopf nicht zu hören. Am nächsten Tag würden sie dankbar, noch Arbeit zu haben und damit eine Berechtigung für Tabletten und Patentgemüse, irgendeinen Schwachsinn machen, der im Zweifel mit der digitalisierten Version von irgendwas zu tun hatte und der darauf ausgerichtet war, dass die Branche, für die sie das taten, weiter wachsen konnte. Weil ohne Wachstum Krise und mit Wachstum Kollaps. Fast alle Bereiche dessen, was vom Leben des Einzelnen noch übrig war, gehörte Konzernen, Anteilseignern, Rentenkassen, Investmentfirmen, juristische Personen, denen egal war, ob das Wetter sich unangenehm veränderte, der Müll sich vor den Städten stapelte ob der Boden voll Gift war und die Insekten verreist. Die einen Shit darauf gaben, dass die Straßen zu voll, die Luft krebserregend, der Himmel nicht zu sehen war. Denn sie fühlten nur etwas, wenn sich zu den nicht realen Nullen auf ihren nicht realen Konten neue Nullen hinzufügten. Die Menschen sagten, es geht uns doch gut, und glaubten sich selber nicht, denn es fühlte sich alles beschissen an, vom Erwachen an, so dass man nicht aufstehen mochte und sich bewegen. Wozu? Keiner glaubte mehr an etwas, naja, außer an Geld.
Ihr kurz? Soll ich schon anfangen, oder? Also, mein Name ist Jonas Ekurz und ich wohne.
Tut mir leid. Ja, okay, gut, lang. Lass mal die Erwachsenen.
Aber.
Ja. Guten Tag, mein Name ist Silke Drei. Ich bin gelernte physikalisch-technische Assistentin und habe an der Uni Freiburg Stochastik und Stöchiometrie studiert und anschließend meinen Master in Yale gemacht in Digital Monitoring. Die letzten 13 Jahre habe ich als Human Outsourcing Managerin gearbeitet bei Suzhou Technologies in Tianjin. Und ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, Teil von Pink zu werden und das Unternehmen mit meiner langjährigen Erfahrung und Expertise zu bereichern. Ich habe Ihnen auch meine ganzen Zeugnisse mitgebracht. Gut, später vielleicht. Und den MRT-Scan und die Organwerte.
Next.
Bitte. Ja.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Anja Haus. Ich habe Humanmedizin studiert. Die Regelstudienzeit beträgt 12 Semester. Ich habe das in 9 gemacht. Das praktische Jahr habe ich vorgezogen. Anschließend war ich 5 Jahre lang als Assistenzärztin tätig. Und währenddessen habe ich meine Ausbildung zur Fachärztin im Bereich Chirurgie abgeschlossen. Hier habe ich meine Doktorarbeit. Und hier sind noch alle Infos über mich drin. Würde mich wahnsinnig freuen, von Ihnen zu hören. Ich bin ein großer Fan.
Thank you.
Willkommen in den Kaffeeketten, der konsumgewordenen Verzweiflung des Anthropozäns. Verzweifelt urban, verzweifelt global, verzweifelt einsam war jeder der Kundinnen. Hey, wir rufen deinen Vornamen laut in den Klimaanlage unterkühlten Raum und geben dir einen Moment der Sichtbarkeit, du Lurch. Bezahl diesen schlechten Kaffee, von nichts kommt nichts, und ab mit dir in unsere urbane Clubatmosphäre, die wirkt, als hätten sich verzweifelt designende Unternehmensberater, also Arbeitslose, eine amerikanische Landhaus-Upper-Class-Bibliothek vorgestellt, die sie nie betreten werden, schade. Diese Läden, die überall auf der Welt gleich aussehen, in der sich gleich aussehende Menschen mit den gleichen Dingen beschäftigen, im Zweifel mit dem Smartphone, könnten einem Halt des Vertrauten sein, war aber nicht. Es gab nur noch multinationale Ketten, multinationale Konzerne, multinationale Manager mit multinationalen Aktionären und Rechtspersonen, die keine Menschen waren, und so sah der Scheiß dann aus. Starbucks hatte alle kleinen Cafés ersetzt, die es gegeben hatte, mit handgerösteten Bohnen und Barista-Wettbewerben und sanften, aber doch reizenden Powermännern, die neben der Aufzucht der Kinder noch ein Hobby brauchten und ein kleines Café geführt hatten. Die waren jetzt alle weg. Diese von Eigentümerinnen geführten Bars und Cafés und Restaurants waren verschwunden. Nach der letzten Krise, der letzten Immobilienblase, der letzten Inflation, dem letzten Finanzskandal, dem letzten Naturereignis hatten die Regierungen wieder einmal Geld gedruckt und großzügige Kredite an Unternehmen und Selbstständige ausgezahlt. Leider erfolgte zu lange keine Verbesserung auf den Finanzmärkten. Und außer den großen Konzernen, den Oligarchen, war kaum einer in der Lage, die Kredite zurückzuzahlen. Schade.
Die Bevölkerung der westlichen Länder teilte sich in die dicke Mehrheit und die fitte Minderheit. Die dicken, die adipösen Diabetiker, herangezüchtet durch all das, was man Nahrung nannte, die es in den Vierteln der dicken Adipösen in den Läden gab. In Pappkartons lag das Zeug, nicht einmal an Regale mit netter Beleuchtung wurde es geordnet. Der nächste Schritt wäre, den Leuten Zucker, Fett, Hormone und Pestizide einfach in die Venen zu spritzen. Für Konzerne, also Aktionäre, hatte die Wissenschaft erforscht, wie viel Zucker und Fett und Dreck so ein Körper erträgt und wie lange es sich für das Wachstum rentiert, den Organismus am Leben zu erhalten. 760 Milliarden hatten die Aktionäre mit Insulin verdient, das schöne Geld. All das schöne Geld für die privaten Krankenhausketten, all die armen Leute, die da mit den amputierten Beinen hockten und glaubten, was in Filme und die Nachrichten von Aufstieg und Glück der kleinen Leute berichtet hatten. Und die vom Krieg erzählten und sich doch darin befanden, sie hatten verloren. Der Feind musste nicht einmal kämpfen, er war einfach durchspaziert, der neue Mensch. Mit Coding und Fremdsprachenkenntnissen, mit virtuellen Brillen liefen sie gegen Laternen und sagten, ich unterscheide nicht zwischen Leben im Netz und Real Life. Und kaum ein ist mit einem Gefühl außer ständiger Panik und dem Bewusstsein der eigenen Individualität, jeder mit seiner Identität, seiner Nationalität, Religionalität, mit seiner Religion, seiner Generation, seinen Vorlieben und Abneigung gegen den Rest, und keines gehörte zu irgendwas, außer zur großen Klasse der Betrogenen.